ist das als junger Mensch, wenn dir mehr und mehr klar wird, die Freunde, die Musik, die Spiele, mit denen du aufgewachsen bist, das ist nicht harmlos. Das war pure Ideologie, rechtsextreme Ideologie. ARD-Journalistin Ann-Kathrin Weiß erzählt uns heute von einem Mann, dem es genau so gegangen ist. Er wurde in Deutschland zum Anhänger der türkisch-nationalistischen Grauen Wölfe erzogen. Ann-Kathrin hat mit ihren Kollegen Jan-Philipp Scholz und Yamur Ekimçay recherchiert, wie die Ideologie der türkischen Rechtsextremen zum Beispiel über Sport- und Freizeitvereine ungestört verbreitet wird, obwohl Politik und Verfassungsschutz die Gefahr seit Jahren kennen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Montag, der 6. Oktober. Hallo, schön, dass du bei 11KM zu Gast bist.
Vielen Dank für die Einladung. Erol Ünal ist 34 Jahre alt und er ist in Deutschland aufgewachsen mit seinen Geschwistern bei seiner Familie. Und er selbst sagt eigentlich, dass er eine ganz normale Kindheit hatte.
So wie die anderen Kinder damals auch gerne rausgingen, Fußball gespielt haben. Ab einem gewissen Alter natürlich auch Computerspiele.
Er ist in die Schule gegangen, hat dort Freunde und Freundinnen kennengelernt. Und das alles klingt erstmal so unauffällig. Der Unterschied bei ihm ist...
Was mir auffällt, wenn ich Fotos aus meiner Kindheit angucke, natürlich habe ich jetzt nicht in jedem Foto den Wolfsguss gezeigt, aber in einigen. Und auch in einem auf Videoaufzeichnungen sieht man, wie ich den Wolfsguss zeige. Zum Teil auch, um meinen Vater stolz zu machen, weil er insbesondere wollte, dass ich dieser Ideologie angehöre. Und mir fällt eben auf, dass ich da ein Kind sehe, der stark auch teilweise manipuliert wurde.
Als wir uns getroffen haben, darüber zu sprechen, über seine Zeit bei den Grauen Wölfen, hatte er auch schon den ganzen Tisch vorbereitet. Er hat mir Bilder gezeigt von seiner Kindheit und seiner Jugend und auch wirklich ganz einfache Bastelarbeiten, die, ich sage jetzt mal, 4-, 5-, 6-jährige Kinder vielleicht durchführen, dass er das alles schon eben dort gemacht hat, allerdings eben mit der Symbolik der Grauen Wölfe.
Während meine Freunde beispielsweise Blümchen malten oder andere Gestalten, malte ich völlig indoktriniert solche Symboliken oder Fahnen.
Also wir reden hier über Halbmonde, wir reden hier natürlich über einen Wolf beispielsweise, der auf einem Felsen steht und in den Himmel jault.
Erol hat als Kind also diese Symbole gemalt und den Wolfsgruß gezeigt. Was genau ist denn das für ein Zeichen?
Er hat einen Gruß gezeigt, den man die meisten von uns wahrscheinlich eher aus der Schule kennen, nämlich den leise Fuchs, der aber im politischen und im türkischen Kontext eben eine andere Bedeutung hat. Das heißt, Daumen, Mittel und Ringfinger werden zusammengeführt. Zeige und kleiner Ringfinger zeigen so nach oben. Wir kennen das als Fuchs. Es ist aber auch ein Erkennungssymbol der Grauen Wölfe, der türkischen Rechtsextremisten.
Die Grauen Wölfe gelten als gewaltbereit, schrecken auch vor Morddrohungen nicht zurück und versuchen zunehmend, Kinder und Jugendliche an sich zu binden.
Graue Wölfe, was ist das für eine Vereinigung? Woran glauben die Grauen Wölfe?
Die Wurzeln der Bewegung, die gehen bis in die 1940er Jahre zurück. Das Ziel oder ihre Idee hinter der Bewegung ist das Großreich Turan. Je nach Interpretation, das geht so vom Balkan bis zum Fernen Osten. Und es soll die sogenannten Turkvölker unter der Führung der Türken vereinigen. Also das geht um die Herrschaft oder es geht um eine Übermacht einer Volksgemeinschaft.
Da geht es tatsächlich darum, dass man die Vorstellung hat, dass die türkische Nation überlegen ist gegenüber anderen Nationen. Und da ist durchaus auch eine rassistische Komponente dabei. Das heißt, dass man die türkische Nation quasi als ja die vorherrschende Nation sehen möchte.
Es gibt gerade in Deutschland auch ehrlicherweise nur eine Handvoll Experten und Expertinnen, die sich so gut und so tief in der Sache, in der Materie auskennen. Eine Person ist aber İsmail Küpeli. Er ist Autor, er ist Politikwissenschaftler und hat selbst auch türkisch-kurdische Wurzeln. Und er hat uns erklärt, was eigentlich so dahinter steckt.
Und damit ist auch natürlich auch eine Vorstellung verbunden von einem Führer, wie er sich auch nennen ließ, der für sich auch den Anspruch nimmt, Politik zu gestalten und zwar alleine zu gestalten.
Der Urvater, also der Gründer der Bewegung Alparslan Türkisch, der ist schon immer sehr, ja, auch in einer Art Führerkult aufgetreten, beziehungsweise hat ihn um sich herum gebaut. Er hat viele Elemente anderer faschistischer Strömungen aufgenommen und durchaus auch mit Hitler und seinem Führerkult eben sympathisiert. 1969 hat er dann die rechtsextreme Partei MHP gegründet, die auch heute Koalitionspartner in der Türkei ist, wenn auch nur als Juniorpartner. Aber ja, dieser hierarchische Führerkult, der ist eigentlich bis heute auch noch in die Identität der Bewegung eingezogen. Also auch noch Jahrzehnte nach seinem Tod wird türkisch mit entsprechenden Ehrungen in Form von Bildern, Social-Media-Posts, Liedern, Reden etc. auch heute noch in ganz Europa von den Grauen Wölfen bewundert und verehrt.
Also ein rechtsautoritäres Politikverständnis, wo es neben der Führungsfiguren eigentlich kein Mitspracherecht gibt für die anderen Mitglieder dieser Bewegung.
Welche Rolle hat denn die Ideologie der Grauen Wölfe in Erols Alltag gespielt?
Also bei Erol war es tatsächlich so, dass er viele Nachmittage, vor allem aber das Wochenende dann in dem Verband bzw. in dem Verein der Grauen Wölfe dort in seiner Nähe der Heimat verbracht hat. Das heißt, da gab es eine Nachmittagsbetreuung, da gab es dann ja aber auch wirklich Unterricht, also Geschichtsunterricht. Es wurde gemeinsam gebastelt, es wurden gemeinsam Runen gelernt. Also es war immer so eine Mischung aus diesem Spielerischen und aber wirklich auch dem Anspruch, dass dort Wissen vermittelt werden soll.
Also auf dieser Seite hier sehen wir, historisch nicht ganz korrekt, aber die größte Ausdehnung des Osmanischen Reiches. Und als Kind, als früher Jugendlicher war ich stolz darauf, weil sich das Osmanische Reich damals so groß ausdehnen konnte, weil sie so mächtig war.
Und so funktioniert es dann natürlich besonders gut, dass Kinder damit reingezogen werden, weil es eben ja Unterricht war, aber eben auch auf dem jeweiligen Level der Kinder, also bastelnd, malend, zeichnend. Und weil es auf so einer spielerischen Ebene gut funktioniert hat, wurden dann einfach, ich sage jetzt mal, alternative Fakten schon von Anfang an den Kindern auch mitgegeben, wo er gar nicht wusste, was ist jetzt wahr, was ist falsch und damit halt jahrelang gelebt hat.
Mir wurde beigebracht, dass es beispielsweise den Genozid an den ArmenierInnen nicht gab. Das heißt, 1,5 Millionen ArmenierInnen, aber auch andere minorisierte Gruppen wurden vernichtet. Und mir wurde beigebracht, dass das so nicht war.
Was man auch nicht vergessen darf, sein gesamtes Umfeld ja auch. Also seine FreundInnen in dem Verein, aber auch seine Familie und die Menschen, die bei ihm zu Hause ein- und ausgegangen sind.
Der Genozid an den Armeniern, der fand ja während des Ersten Weltkriegs statt, 1915, 1916. Und die Lehre der Grauen Wölfe, die leugnet diesen Völkermord.
Hetze im Netz, Angriffe auf Minderheiten, Einschüchterung von Andersdenkenden. Die Vorwürfe gegen Anhänger der Grauen Wölfe in Deutschland wiegen schwer.
Geschichtsleugnung ist ja das eine. Das andere ist natürlich, wie gefährlich sind denn die Grauen Wölfe überhaupt? Also wird da auch mit Gewalt gearbeitet in der Gegenwart?
Also seit den 1970er Jahren spricht man von Gewalt, die die Grauen Wölfe angewendet haben in Deutschland, wo es auch zu Todesfällen im Nachgang kam. Also da gibt es Verurteilungen aufgrund von Totschlag, zum Teil aber auch von Mord. Und wir haben natürlich versucht, auch diese Fälle, soweit es geht, zu recherchieren. Man muss allerdings auch sagen, weil die eben in den letzten 50 Jahren geschehen sind, dass da vieles zu den jeweiligen Zeitpunkten gar nicht richtig aufgearbeitet wurde. Wir sehen aber ein Muster bei den Grauen Wölfen, wenn es um die Feinde oder die Angefeindeten dann eben geht. Also wir reden hier vor allem von türkischstämmigen linken PolitikerInnen, aber auch von JournalistInnen, die sich beispielsweise hier im Exil in Deutschland befinden. Und natürlich, da sprechen wir noch nicht von den eben nicht erfassten Fällen von Gewaltandrohungen, von Einschüchterungsversuchen.
Du hast ja schon gesagt, Erol ist durch seine Familie reingerutscht. Wie sind denn die Grauen Wölfe in Deutschland überhaupt organisiert? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also prinzipiell reden wir von drei großen Dachverbänden. Der größte und der älteste Verband ist die Türkische Föderation in Deutschland.
Die Anfänge der Bewegung in Deutschland gehen zurück in die 1970er Jahre. Mit den Gastarbeitern kamen auch Anhänger der Grauen Wölfe. 1978 wird die Föderation der türkisch-demokratischen Idealistenvereine, kurz ADÜ-TDF, gegründet.
Es ist eine ganz klare Strategie, sich dezentral zu organisieren und so auch zu verharmlosen, wer eigentlich hinter den Vereinen steckt. Weil sehr häufig heißt es eben nicht, wir sind die türkische Föderation, sondern es heißt dann Freundschaftsverein, es heißt Kulturverein vielleicht. Und somit kann man natürlich auch gerade eben in der kommunalen Wahrnehmung ein bisschen unter dem Radar laufen, weil dann eben nicht immer ganz klar ist, dass man zu diesen drei großen Dachverbänden gehört. Besonders stark sind sie vertreten in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen und besonders gerne auch dort in den Kommunen, in denen es ansonsten eine eher schwache Infrastruktur gibt, also wenig Freizeitangebote, gerade auch für migrantische, für türkischstämmige Menschen, wenig Kulturangebote und vielleicht auch das Gefühl der Vernachlässigung, das dann die migrantischen Mitbürgerinnen und Mitbürger dort empfinden.
Und bei diesem Gefühl der Vernachlässigung setzen die Grauen Wölfe und ihre Vereine an. Wie machen die das konkret?
Also es ist für sie ganz, ganz wichtig, Angebote zu schaffen, gerade auch im Freizeitbereich. Für Kinder sind es dann häufig so spielerische Aktivitäten. Es kann eine Nachmittagsbetreuung sein, es kann aber auch ein Sprachunterricht sein. Und da kann man sich dann schon denken, dass das natürlich, gerade wenn es nicht total teuer ist, dann für viele Familien auch einfach eine attraktive Option ist. Und auch zum Beispiel die Sprache zu lernen, also Türkisch zu lernen und zu benutzen, das ist ein ganz wichtiges Angebot der meisten Orts- und Lokalvereine, weil es gerade in der dritten oder vierten Generation von türkischstämmigen Kindern natürlich auch nicht mehr so eine starke emotionale Anbindung an diese Sprache gibt oder sie sie nicht mehr so häufig benutzen können.
Auch im Kindergarten habe ich mich fast nur ausschließlich in Türkisch kommuniziert. Meine Freunde damals im Kindergarten waren türkisch. Darüber hinaus ging ich dann an jedem Wochenende in den Verein der Grauen Wölfe, wo auch nicht nur türkisch gesprochen wird, sondern auch türkischer Nationalismus propagiert wird.
Und besonders schwierig wird es dann, also so viele Vorteile es auch haben kann, die Sprache der Eltern, der Großeltern zu sprechen, wenn dann die Kinder nur noch vielleicht Türkisch sprechen oder vor allem Türkisch sprechen.
Das hatte eine Schattenseite für mich in der Grundschulzeit vor allem, weil ich so gut wie kein Deutsch sprechen konnte. Ich kam mir den anderen gegenüber intellektuell im Unterlegen vor. Ich konnte mich kaum ausdrücken. Und rückblickend meine ich, dass ich durch diesen übersteigerten Nationalismus dieses verminderte Selbstwertgefühl auch kompensieren wollte.
Und über diesen Hebel, also Freizeit- und Kulturangebote, ist man ganz nah an denen dran, vielleicht sogar über mehrere Jahre hinweg. Und es bedeutet natürlich auch, dass dann schöne Feiern veranstaltet werden können, wo die gesamte Familie dann irgendwie mitkommt. Und das wird unter anderem durch Social Media auch dokumentiert. Dann da Dutzende Fotos im Nachgang der Veranstaltung findet, wo eben der Wolfsgruß dann gezeigt wird, wo diese Türkischbilder im Hintergrund hängen und damit eben auch klar wird, das hier ist keine unpolitische Veranstaltung gewesen.
MigrantInnen in der dritten, vierten Generation, die hier sind, die dazu einfach auch gar keinen Bezug mehr haben. Warum sollten sich junge Menschen den Grauen Wölfen anschließen? Das verstehe ich noch nicht so richtig.
Während Kinder natürlich nur bedingt eine Wahl darüber haben, in welche Vereine sie gehen, wie sie ihre Freizeit gestalten, sieht das bei Jugendlichen ja dann schon wieder ein bisschen anders aus. Die wollen sich auspowern, die wollen vielleicht neue Leute kennenlernen, die wollen auch nicht mehr so viel Zeit mit der Familie oder kleineren Kindern verbringen. Und da kommen dann natürlich gerade auch so Sport- und Freizeitangebote, die eben auch die Grauen Wölfe stellen, die kommen da ganz zum Zug einfach, ganz stark, weil gerade wenn wir über Fußball, eine super beliebte Sportart in Deutschland natürlich sprechen, dann ist das ein attraktiver Spielplatz im wahrsten Sinne des Wortes für die Jugendlichen, weil sie können sich dort auspowern, sie können dort viel Zeit mit Gleichaltrigen verbringen. Und dann gibt es auch da natürlich wieder diese Feiern und Feste, wo dann auch noch die Familie mit einbezogen wird. Also ja, ein Ort, an dem viele viel Zeit verbringen, sehr gerne sind und somit dann eben auch bietet es einfach eine große Leinwand, um dort dann auch Symbolik und Politik mit einfließen zu lassen.
Welchen Fußballverein habt ihr euch denn da angeschaut?
Also prinzipiell haben wir uns einige angeschaut, sind dann aber vor allem auf einen aufmerksam geworden, der eben selbst gesagt hat oder über den gepostet wurde auch einfach, dass er zu dem örtlichen Wolfsverband gehört. Das Ganze war in Köln und bei einer genaueren Betrachtung des Social-Media-Materials ist uns dann das ein oder andere Symbol auch wieder untergekommen. Also Kinder, die die Wolfssymbolik gezeigt haben und auch die Texte, die entsprechend verfasst wurden. Vor allem aber ein Plüschtier, das mir besonders ins Auge gestochen ist. Das Tier, was die Mädchenmannschaft dort verwendet hatte, das ist etwas, was ich als Grauen Wolf bezeichnen würde. Also ein kleines Plüschtier kann auch huskyartig gelesen werden, aber dieses Tier hat eben so eine häufige Verwendung gehabt und dann gerade im Zusammenhang mit der anderen Symbolik, dass das für uns dann ja auf jeden Fall Anlass genug war, um davon auszugehen, dass dieser Verein auf jeden Fall der Bewegung anhängt und auch zu ihrem Netzwerk eben gehört. Deswegen habe ich mich dann auch auf den Weg nach Köln gemacht und habe mir dann auch ein Spiel von ihnen angesehen. Und ja, wir haben dann vor Ort nach einem Interview gefragt. Ich habe noch ein Kamerateam dabei gehabt. Das wurde dann erstmal abgelehnt. Und bei einem zweiten Anlauf mit ein bisschen mehr Vorbereitung hat tatsächlich auch der Vereinsvorsitzende ja dem Interview zugestimmt.
Ich habe mich ein bisschen auf Social Media umgeguckt. Und was würdest du sagen? Also hier ein Mädchen, das den Wolfsruf beispielsweise macht. Dieses Wolfs.
Das ist kein Wolf.
Das ist ein Wolf.
Nee, das ist ein Hund.
Das ist ein Hund? Ein grauer Hund?
Ja.
Durch Zufall?
Ja, richtig.
Genau.
Das ist ein Hund.
Das ist ein Hund.
Ja.
Und das ist reiner Zufall, dass das ein grauer Hund
Stopp
ist?
Mal bitte. Jetzt bist du voll in die Politik reingegangen. Das
genau,
war nicht unser Ziel. Aber du bist jetzt ganz anderes Thema. Lass mal bitte. Du hast wirklich.
Nee, aber
können wir abmischen, bitte?
Auch, dass er, also sein Verein, der Fußballverein, und der Ortsverband sich eine Adresse teilen, also wirklich Tür an Tür in einem Gebäude ihre Sitze haben. Auch das hat er nicht als Beleg für die Zugehörigkeit zu der Grauen Wolfsbewegung gesehen.
Wir haben ja letztendlich mit dem Politik, was hier auf dem Fußballplatz eingeht, überhaupt nichts zu tun. Und das wollen wir auch beihalten. Wir sind alle gleich. Wir sind hier letztendlich, um Fußball zu spielen und nichts mehr.
Wie verbreitet sind die Grauen Wölfe in Deutschland? Also wie viele Menschen erreichen die?
Also laut dem Verfassungsschutz und den Zahlen von 2025 sind es aktuell rund 12.900 Anhänger und Anhängerinnen, die der Bewegung zugerechnet werden. Die meisten davon organisiert in den Dachverbänden, aber auch zum gewissen Anteil eine unorganisierte Szene. Das alles sagt aber nichts über die Zahlen zu der Zustimmung aus. Also wie viele sympathisieren mindestens mit dieser Ideologie? Wie viele hängen der vielleicht auch an, aber eben in einem, ich sag's mal, privaten, in einem sozialen Rahmen, ohne eine Funktion in den Verein einzunehmen? Zahlen dazu, wie hoch der Anteil der Zustimmung ist, die gibt es nicht. Aber Experten und Expertinnen gehen da wirklich von Zahlen aus, die da ja ein Vielfaches höher sind als die rund 13.000 Anhänger.
Hat man denn eigentlich auf politischer Ebene die Gefahr erkannt, die von den Grauen Wölfen ausgeht?
In den letzten Jahren gab es durch alle Parteien hindurch eigentlich Anträge zu diesem Thema, zum Teil Verbotsanträge, aber mindestens Auskunftsgesuche, egal ob auf landespolitischer Ebene oder auch auf bundespolitischer. Also wir haben hier wirklich eine seltene Einigkeit in den Parteien, dass hier ja eine mindestens kritischere Hinterfragung notwendig wäre und eine strukturelle, ernsthafte Auseinandersetzung mit dieser Bewegung. Es ist möglich, so eine Vereinigung zu verbieten. Das ist in Frankreich auch bereits passiert, in Österreich zumindest der Wolfsgruß, der verboten ist. Und auch der Verfassungsschutz beobachtet und warnt ja schon seit vielen, vielen Jahren, sagt aber auch, wir können eben nicht hinter verschlossene Türen sehen. Aber bisher ist nichts geschehen. Und der Grünpolitiker und der ehemalige Minister Cem Özdemir hat dafür auch eine Theorie, woran das liegt.
Man weiß ja, dass ein Regierungspartner ist eben die Partei der Grauen Wölfe. Die sind in der Türkei mit in der Regierung. Man braucht die Türkei in der Flüchtlingsfrage. Man braucht die Türkei offensichtlich in Fragen der Außenpolitik, in der Rüstungspolitik.
Denn in der Türkei hat die ultranationalistische Partei der MHP auch eine besondere Rolle. Sie ist nämlich Juniorpartner in der Regierung von Recep Tayyip Erdogan.
Und dann schaut man halt ein bisschen weg, wenn Leute mundtot gemacht werden, unterdrückt werden, wenn Fanatismus, das Gift des Hasses, nicht nur in der Türkei schlimm genug, sondern auch hier in Deutschland in die Köpfe von kleinen Kindern gesät wird.
Was sagt denn das Bundesinnenministerium dazu, dass für ein Verbotsverfahren gegen die Grauen Wölfe ja zuständig wäre?
Also wir hatten sowohl das alte Bundesinnenministerium unter Nancy Faeser von der SPD angefragt, als auch unter dem jetzigen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU. Und unter der Führung beider Minister, Ministerin gab es eine Absage für ein Interview, unter anderem auch, weil man sich grundsätzlich nicht zu den Erwägungen äußern wollen würde. Wir hatten auch den Eindruck bei unserer Recherche, wenn wir mit Verantwortlichen, aber auch mit der einen oder anderen Person hinter den Kulissen geredet haben, dass es hier auch durchaus um Ressourcen geht und um die Menschen, die man auf solche Recherchen und Ermittlungen ansetzt. Also sprechen die türkisch? Wissen die, wie türkischer Rechtsextremismus aussieht? Oder werden überhaupt auch schon auf polizeilicher Ebene bei Befragungen von mutmaßlichen Tätern die entsprechenden Fragen gestellt? Die Landeskriminalämter erfassen in großen Teilen, also die meisten von ihnen, immer noch nicht kategorisch, wenn eine Gewalttat mit den Grauen Wölfen oder mit Vereinen in Verbindung gebracht werden kann. Und es ist natürlich auch schwierig, da bei einer vermeintlichen Einzeltat erstmal herauszufinden, war das beispielsweise ein Übergriff, war das eine Schlägerei zwischen zwei Individuen oder hat es einen politischen Hintergrund? Das muss natürlich erstmal ermittelt werden und das muss dann vielleicht auch erfasst werden und dann auch bundesweit zusammengeführt werden. Das passiert so aktuell noch nicht.
Hast du nach eurer Recherche den Eindruck, es gibt ein ausreichendes Bewusstsein, wofür die Bewegung überhaupt steht?
Gerade auf der kommunalen Ebene haben wir ganz viele Beispiele gefunden, wo es wirklich problematische Verbindungen zwischen Oberbürgermeistern und städtischen oder regionalen Vertretern der Grauen Wölfe gibt. Mhm. Also wir reden hier von Besuchen des Fastenbrechens, wir reden hier von städtischen Förderungen. Wir reden, und der Fall war besonders interessant, weil sich da auch die Stadt ein bisschen gewunden hat, von der Vermietung von städtischer Infrastruktur, beispielsweise eine Veranstaltungshalle. Also da gibt es ganz viele Beispiele davon, dass gerade in der Kommunalpolitik durch alle Parteien hinweg da eigentlich niemand richtig Bescheid weiß, mit wem haben wir uns denn da jetzt eigentlich verabredet.
Ich würde ganz gerne zum Ende hin nochmal über Erol sprechen, den ihr auf eurer Recherche begleitet habt. Er ist ja mit der Ideologie der Grauen Wölfe aufgewachsen, durch seinen Vater und auch durch das Umfeld wie den Kulturverein. Wann war er denn an dem Punkt, dass bei ihm Zweifel aufgekommen sind?
Er hat seine Zeit vor allem ja als Kind und als junger Jugendlicher sozusagen in diesem Grauen Wolfsverein bei ihm in der Gegend verbracht. Als Jugendlicher kamen bei ihm dann so langsam die ersten Zweifel. Und da dann überhaupt erstmal anzufangen zu hinterfragen, okay, was wird mir da unterrichtet? Stimmt das alles wirklich so? Das war ein langer und, wie er es auch beschreibt, schmerzhafter Prozess, der sich vor allem viel mit dem gemeinsamen Reflektieren mit seinem Bruder gestaltet hat. Die beiden haben sich eine Zeit lang ein Zimmer geteilt.
Das heißt, immer vorm Schlafengehen, er lag einem Bett gegenüber, haben wir dann die Lichter waren ausgeschaltet, manchmal sogar stundenlang bis tief in die Nacht hinein über politische Themen, religiöse Themen, aber auch philosophische Themen diskutiert.
Das hat natürlich bedeutet, dass sie dann abends in der Stille der Nacht sozusagen, wenn auch der Vater nicht zuhören konnte, da dann viel gesprochen haben, reflektiert haben. Und auch einfach kritisch hinterfragt haben. Also es war auch so ein bisschen eine gemeinsame Verbindung, die die beiden da aufgebaut haben.
Das heißt, wir haben uns einander vertraut, wir hatten den Raum dafür, keiner wurde verurteilt und wir hatten jahrelang über diese Themen diskutiert.
Also für Erol war es eine Abwendung, die sehr lange gedauert hat, weil er ist ja genau mit diesem Wissen, mit dieser Art von Leben die ganze Zeit aufgewachsen. Es war tief in die Struktur seiner Familie, seiner Identität und seines Umfelds auch gewoben.
Und das war ein sehr schmerzlicher Prozess deswegen, weil ich mich nicht nur von vielen dieser Menschen isoliert habe, sondern mein Weltbild auch zerbröselt hat. Und es gab eine Zeit, ich habe mich später dann auch mit 20 mich von der Religion distanziert, ich dann, man könnte sagen, eine innere Leere empfunden habe. Das heißt, ich musste mich komplett neu orientieren.
Ich hatte immer noch das Gefühl während des Gesprächs mit ihm, dass er auch heute noch sehr viele Emotionen bei diesem Thema hat. Er ist inzwischen auch selbst Fachreferent für türkischen Rechtsextremismus. Und kann da natürlich inzwischen auch ein bisschen mit einer beruflichen Brille drauf gucken. Aber das hat für ihn wirklich zu so einem Zerbrechen seiner Welt geführt. Aber das ist nur meine Mutmaßung. Vielleicht ein Prozess, der auch nie so 100% abgeschlossen sein wird.
Ich hätte nicht viel davon gewonnen, wenn ich all diese Zeit leugnen würde. Denn diese Zeit gab es. Diese Zeiten haben mich geprägt.
Wie schätzt du das ein? Ist Erol danach in irgendeiner Form in Gefahr auch gewesen? Also sind Aussteiger aus den Grauen Wölfen in irgendeiner Form in Gefahr?
Also allein, dass wir bei der Recherche fast keine Aussteiger oder früheren Anhänger gefunden haben, die sich öffentlich äußern möchten oder auch einfach nur gefunden werden wollen, das spricht ja schon mal für sich. Und Erol sagt auch ganz klar, ich rede, ich bin öffentlich, ich bin sichtbar, auch mit einem Gesicht und eben nicht nur anonymisiert, weil jemand diese Geschichten erzählen muss, um vielleicht ein Vorbild zu sein, um Ansprechperson zu sein.
Ich habe jetzt nicht den moralischen Zeigefinger gezeigt, sondern auf einer sehr sachlichen Ebene, in einem sehr ruhigen Ton, haben wir auch mit Freunden, Bekannten über diese Themen diskutiert.
ja, ich hoffe, dass es von diesen Menschen noch viele, viele weitere geben wird. Die Grauen Wölfe sind für Androhungen, Anfeindungen, aber auch für Gewalttaten verantwortlich in Deutschland. Ob das auch bedeutet, dass wir uns an einem Frankreich- oder Österreich-orientierten Verbot üben möchten, das kann nur das Bundesinnenministerium aktuell beantworten.
Vielen Dank, dass du da warst, Ann-Kathrin.
Vielen Dank für die Einladung.
Zusammen mit Jan-Philipp Scholz und Yamur Ekimçay hat Ann-Kathrin Weiß zu türkischem Rechtsextremismus in Deutschland recherchiert. Die ARD-Doku Im Visier der Grauen Wölfe verlinken wir euch in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Lukas Waschbüsch. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Konrad Winkler, Jonas Teichmann und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Fumiko Lipp und Nicole Dienemann. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Und wenn ihr wie ich zu den nachdenklichen Menschen gehört, die sich gerne intensiv mit einem Thema beschäftigen, dann habe ich auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch. WDR 5, das philosophische Radio. Hier spricht Jürgen Wiebeke zum Beispiel mit Mirjam Schaub über Radikalität. Ob es gut ist oder eher gefährlich, die Dinge an der Wurzel zu packen. Und was genau der Unterschied ist zwischen radikalem Denken und radikalem Handeln. Hört rein, denkt mit, redet mit. Jeden Montag neu in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr natürlich auch hier bei uns in den Shownotes.